Tag auch. Grüße an alle, die schon da sind.
Herzlich willkommen. Nun sind ja auch schon viele da.
Oh ja, schön zu sehen.
Da sind heute sogar Leute für uns aufgestanden.
Erstmal ein dicker Dank geht raus an Maximat. Vielen Dank für deine Unterstützung bei Kofi. Ja, wir haben heute ein besonderes Thema mal wieder für euch. Wir machen mal wieder eine Reaction. Und darauf haben wir schon lange gewartet. Wir hatten es auch in der Ankündigung gesagt, dass endlich mal nicht Paprika oder Punk, die radikal Linke, in einem populären Fernsehformat oder Internetformat, ist es ja, glaube ich, gewesen, repräsentiert. Und das ist tatsächlich passiert. Der gute Bernd Drücke aus Münster, der anarchistische Genosse von der Graswurzelrevolution, hat sich erbarmt und hat sich mit einem Bundeswehrsoldaten in einem ZDF-Format getroffen. Und da sind wir auf jeden Fall schon sehr gespannt. Es hat sich, was wir im Vorfeld jetzt schon mitbekommen haben, wir haben das Video noch nicht gesehen, hat sich schon gruselig angehört. Bernd hat uns geschrieben, ja, dass 4 Stunden Aufnahmezeit sind wohl ins Land gegangen und 22 Minuten haben es dann letztendlich hineingeschafft in das Format. Da sieht man dann doch, dass die ganzen rechten Verschwörungstheoretiker recht haben, wenn sie in solchen Interviews auftauchen oder in so Formaten, dann immer selber noch mitfilmen und das dann später veröffentlichen, weil offensichtlich wird da doch sehr, sehr viel geschnibbelt.
Ist, glaube ich, nicht komplett, komplett ungewöhnlich, dass viel rausgeschnitten wird, damit ein vernünftiges Gespräch zustande kommt. Aber man fragt sich natürlich immer, was hat es da jetzt nicht reingeschafft? Ich weiß gar nicht mehr, wie es genau war, aber Bernd war zumindest nicht unzufrieden mit dem Ganzen. Ne? Es gab auch Leute, die gesagt haben, dass sie es ganz gut fanden, aber zumindest so ein gewisses Unwohlsein, was längere Ausführungen angeht. Ne?
Genau, er meinte, dadurch sei es halt ein bisschen platter geworden, als es eigentlich in dem Ganzen dann doch war. Wir werden sehen.
Ja, ich bin auf jeden Fall richtig gespannt. Ja, ich glaube auch, wer will, das nennt man normale Fernsehaufnahme. Aber ne, wir Linken, wir sollten dann natürlich auch immer extrem skeptisch bleiben, wenn es um sowas geht. Weil ist ja eigentlich nur gut, dass man im Nachhinein noch meckern kann. Ne?
Und Sally, die Reaction ist nicht aufgezeichnet. Das heißt, wir können auch miteinander interagieren, ja, in der Hoffnung, dass unsere Technik heute mal uns nicht wieder in den Arsch beißt.
Wenn das nicht am Anfang schon klar geworden ist. Ja, ich würde sagen, starten wir direkt rein, ne? Genau, ich meine, Matt hat ja auch schon gesagt, Attacke, und zumindest mit der Unterstützung heute hat er, glaube ich, auch das, er, sie, was auch immer, das Machtwort.
Let's go.
Militär ist im Kriegsfall immer böse, also ist immer auf Töten angelegt. Also ein großer Teil der Menschheit will nicht auf andere schießen, auch nicht auf Befehl.
Es gibt halt leider Menschen, die nur die Sprache der Gewalt kennen. Das ist unglaublich bedauerlich.
Ja, mein Name ist Dr. Bernd Drücke, ich bin Soziologe und arbeite seit 25 Jahren für die anarchistische Monatszeitung.
Jo, Leute, hört sich alles gut an? Habt ihr Ton? Habt ihr Bild? Alles ganz normal? Sagt uns einmal rein, damit wir Bescheid wissen. Irgendwer hatte uns im Vorfeld geschrieben, dass es nicht erkenntlich wäre in der Aufnahme, dass er Anarchist ist. Und das ist ja jetzt tatsächlich direkt von Anfang an widerlegt worden. Also sie hat eine Privatnachricht bei Insta bekommen, yo, das ist ja gar nicht erkenntlich, dass er Anarchist oder so ist. Aber er sagt ja schon in seiner Einleitung, dass er bei der anarchistischen Graswurzelrevolution
trägt ja auch, glaube ich, noch ein Shirt, ne?
Das auch noch dazu, also das kann man schon mal widerlegen hier.
Ja, Grüße auch an alle, die jetzt dazugekommen sind. Vielleicht kann man einmal kurz sagen, ich weiß gar nicht, wie vertraut du mit dem Format bist. Ich habe schon ein, zwei andere Ausgaben davon gesehen, von diesem Unbubble. Die Idee dahinter ist ja, dass zwei sich in dem Moment dann, das ist natürlich mal die Frage, wie viel davon ist jetzt Realität, das hätten wir vielleicht den Bernd dann auch mal fragen können. Zwei wildfremde Leute kommen da rein, wissen nicht genau, also nur ungefähr, zu welchem Thema es gehen soll, wissen aber nicht, wer jetzt der Gegenüber ist und tragen dann auch eben nichts Erkenntliches und lernen sich dann kennen. Und dann kommt ja die große Offenbarung, oh verdammt, es hat sich um zwei Personen des eigentlich ganz unterschiedlichen Meinungslagers gehandelt und die beiden Personen diskutieren dann.
Man kann ja auch vielleicht noch zwei Sätze zur Graswurzelrevolution verlieren, weil vielleicht kennen das ja auch nicht alle. Die Graswurzelrevolution ist tatsächlich die größte anarchistische Zeitschrift, die noch in Papierform erscheint. Die ist auch teilweise an Bahnhofskiosken noch zu finden, was echt mega cool ist.
In Hagen beispielsweise am Bahnhof, falls ihr euch leider Gottes da irgendwann mal verirrt.
Was man schon mal häufiger tut, wenn man hier aus der Region kommt bei uns. Aber auf jeden Fall ist es eine anarcho-pazifistische Zeitung, also natürlich dann auch sehr passend zu dem Thema, worum es heute geht. Und ja, soweit erstmal dazu. Ich glaube, es scheint monatlich. Oder alle 2 Monate?
Auf jeden Fall, ich meine nicht alle 2 Monate.
Dann monatlich. Ihr könnt es ja mal reinschreiben.
Genau, ihr wisst das bestimmt besser als wir. Ihr könnt ja auch einfach einen neuen Tab aufmachen. Wir nicht, wir wollen, dass das Video jetzt plötzlich läuft. Weiter geht's.
Graswurzelrevolution. Also ich bezeichne mich selber als Anarcho-Pazifist. Das heißt eigentlich, dass ich für eine herrschaftslose, gewaltfreie Gesellschaft kämpfe und gegen jegliches Militär.
Ich bin Hauptmann Peter Schmid, 32 Jahre alt, bin seit 13 Jahren Offizier bei der Bundeswehr. Ich bin Panzeroffizier.
Wow. Wie er aussieht, er sieht so komisch in seiner Uniform aus, ohne Scheiß jetzt, oder?
Es schaut auf jeden Fall so aus, als hätte er so 80er-Jahre Schulterpolster. Das kannst du mir nicht erzählen, dass das seine echten Schultern sind. Aber das muss man nochmal sagen, das ist schon was, was mir direkt auf den ersten Blick richtig gut gefällt. Also jemand, der sich da hinsetzt und der so offen in so einem großen Format, ganz normaler Typ, sogar mit einem Doktortitel, wow. Ja. Dann sagt, dass er für eine anarcho-pazifistische Gesellschaft einsteht. Also das ist ja schon, muss man jetzt mal sagen, recht einmalig.
Ja.
So im Deutschen. Es ist ja eine Funkproduktion von den Öffentlich-Rechtlichen. Das ist ja wirklich recht einmalig.
Also ich meine, da würden sich wirklich Leute teilweise das angucken und denken, Anarcho-Pazifismus, Doktor, normaler Typ. Also das bricht ja schon mit ganz vielen Konventionen, würde ich sagen. Und von daher, jetzt muss er natürlich noch inhaltlich liefern, aber der Ausgangspunkt ist schon mal gut.
Ich bin also Angehöriger des Heeres und aktuell als Jugendoffizier, also in der Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt. Was für uns als Soldatinnen und Soldaten ein großes Alleinstellungsmerkmal ist, ist natürlich die Herausforderung, dass wir im allerletzten Fall und im äußersten Fall auch töten müssen, aber auch getötet werden können.
Bei der Bundeswehr wird den Menschen
im allerletzten und äußersten Fall. Das ist irgendwie so eine sehr, sehr skurrile Beschreibung. Also man kann das vielleicht bei der Polizei.
Ich wollte gerade sagen, da habe ich auch diese Assoziation, aber da.
Da nehme ich das halt noch ab, dass sie dann irgendwie sagen, so ja, im alleräußersten Fall, aber so sorry, aber du bist halt Teil des Militärs, Mann. Also ist ja irgendwie dein Job zu töten, wenn du halt im Einsatz bist.
Ja, genau, Xonpon. Ich habe auch hier das Gefühl, das ist jetzt wirklich ein deutlich, deutlich faireres Gespräch. Wir werden es natürlich noch sehen, wie das abläuft, weil gerade jetzt das, was er auch macht, wenn ich das richtig verstanden habe, Jugendoffizier, das sind ja auch die dann, glaube ich, in Schulen reingehen und auch wieder diese Öffentlichkeitsgespräche führen, was ja auch, glaube ich, bei dem Gespräch mit dem von der Linksjugend, was ja auch ein sehr gut geklicktes Reaction-Video von uns war, wo sich ja viele von euch darüber aufgeregt haben, da muss man schon sagen, das sind wirklich Leute, die in ganz vielen Punkten sehr, sehr gut rhetorisch geschult sind. Deswegen bin ich mal echt gespannt, wie das Gespräch jetzt abläuft.
Tötungshemmung überwinden. Ich finde es auch hochproblematisch, Befehlen gehorsam zu leisten, die einfach widerwärtig verbrecherisch sind. Danke. Ja, nicht so besonders mein Stil normalerweise, aber ich freue mich auf das Gespräch.
Vielen Dank. Oh, ein einfarbiges Grün. Schön. Also, diesen einen Anzug kenne ich aus der Panzertruppe. So, sehr angenehm, gefällt mir, freut mich.
Ich bin ganz gespannt auf den Kollegen, mit dem ich gleich zusammensitzen und diskutieren werde.
Da habe ich keinen heißen Tipp, wer das sein könnte, aber ich freue mich auf jeden.
Hallo. Hallo.
Ach, schön.
Schön, dich kennenzulernen.
Hallo.
Hi.
Ja. Dankeschön. Hallo ihr beiden, ihr durchlauft jetzt 3 Runden, in denen ihr persönliche Fragen über euch selbst beantwortet. Das Wichtigste dabei, hört einander zu, lasst euer Gegenüber seine Geschichte erzählen, seid offen und ehrlich.
Stellt euch die folgenden Fragen im Wechsel und beantwortet sie beide. Daher die erste Frage schon mal gleich. Ordnung oder Chaos?
Ordnung.
Ich würde auch sagen Ordnung. Ich will auch gern wissen, wo wir.
Big Win, Bernd. Generell, man muss auch dazu sagen, also ich weiß nicht, wer von euch schon mal Bernd Rücke getroffen hat. Er ist auch einfach ein, man merkt es eigentlich auch schon in den ersten Minuten, ein ursympathischer Typ so, der total einfach ein offener, lieber Mensch ist. Und auch seine Stimme ist ja total angenehm.
Ja, wirklich, kann man gut zuhören.
Er könnte einen guten Podcast machen.
Ja. Könnt ihr auch im Vlog von der anarchistischen Buchmesse Mannheim in einem Interview, was wir zum Thema Ukraine-Krieg und Anarchopazifismus geführt haben, bestaunen.
Er hatte, das Video hat tatsächlich um so die 130.000 Aufrufe, also es ist so
130.000?
Ich glaube schon.
Das ist also wirklich nicht viel.
Nee, es ist nicht so viel, es ist eher so im mittleren Bereich. Ist, glaube ich, jetzt, wo wir es jetzt gerade hier aufnehmen, in etwa 2 Wochen draußen. Also eher so im mittleren Bereich. Allerdings, wenn man in die Kommentare guckt, das ist auch vielleicht schon mal interessant zu sagen, gab es sehr, sehr eindeutige Reaktionen wie unter all diesen Videos, also sehr, sehr starke Pro-Position für diesen Offizier. Wobei man ja auch sagen muss, das sagen wir immer wieder auch in letzter Zeit, dass die Rechte die Kommentarspalten auf irgendwie gefühlt allen Plattformen außer Instagram so hart übernommen hat. Deswegen ist das natürlich auch kein Gradmesser für, wie das jetzt alle Leute, die das fanden, wirklich bewerten.
Schauen wir uns einfach an, ob der Bernd sich da noch was zu Schulden kommen lässt in der Argumentation.
Okay, Abenteuer oder Vorsicht?
Grundsätzlich würde ich sagen, beides ein gesundes Maß, aber ich würde dann eher Vorsicht sagen.
Ich würde eher Abenteuer sagen.
Karriere oder Familie?
Familie.
Ja. Gibt nichts Schöneres, glaube ich.
Ja, denke ich auch. Ne? Okay, töten aus Notwehr oder getötet werden?
Töten aus Notwehr.
Gar nicht töten. Töten aus Notwehr ist wahrscheinlich in der Situation dann das.
Aber deiner ersten Aussage würde ich zustimmen, aber
ja.
Steht halt anders drauf, ja.
Erzähle von einer großen Angst, die du überwinden konntest.
ja, das war definitiv Höhenangst, muss ich sagen. Dann aber durch meine spätere Berufswahl musste ich das irgendwie überwinden. Und da bin ich durch einen Kommilitonen dann aufs Fallschirmspringen gekommen und habe den Freifaller gemacht.
Cool.
Und da weiß ich noch, in der Woche vor dem ersten Sprung, ich hatte ein Hochbett da an der Uni, musste ich auf dem Sofa schlafen, weil ich dann schon im Hochbett dann schon Fallerscheinung gekriegt habe. Aber dann der erste Sprung raus, das war ganz, ganz, ganz krasses Erlebnis da, dass der Körper durch die 4000 Meter absolut nicht wahrgenommen. Und seitdem bin ich würde jetzt mal sagen, durch Selbsttherapie ein bisschen geheilt. Aber das war eigentlich wirklich so eine Angst, wo ich nicht drumherum gekommen bin.
Ja, super. Schön.
Hast du schon einmal Gewalt erlebt? Und falls ja, wie hat sich das auf deine Lebenseinstellung ausgewirkt?
Also ich habe da eine persönliche Geschichte, die mich auch ziemlich geprägt hat. Das war ein Schlägertyp, würde ich sagen, der versucht hat, der hat mir meine Mütze geklaut. Und dann habe ich ihn versucht zu überzeugen, dass er sie mir zurückgibt. Also auch ganz freundlich geredet, gesagt, das ist die Mütze von meiner Mutter und das ist ganz wichtig, dass du sie mir zurückgibst. Ich brauche die halt noch. Und dann hat er mir erstmal eine in den Magen gegeben. Also das war schon so ein aggressiver Typ. Dann habe ich mich erstmal gefasst, war wieder trotzdem ganz freundlich und gesagt, gib mir bitte die Mütze zurück, die braucht meine Mutter. Und das ist ganz wichtig, dass ich sie ihr zurückgebe. Und dann hat er mir tatsächlich, also hat er noch mehr an den Magen geschlagen. Und beim dritten Mal hat er tatsächlich mir die Mütze zurückgegeben. Und das war schon so ein Erlebnis, wo ich gedacht habe, okay, du kannst tatsächlich, also weil der andere dann beschämt war, weil ich jetzt nicht so aggressiv reagiert habe, wie er es vielleicht erhofft hat oder so, hat das mir dann zurückgegeben. Das heißt, glaube ich, war schon eine ganz gute Erfahrung zu sehen, dass man einem Gewalttäter tatsächlich auch mit so einem zivilen Ungehorsam oder so entgegentreten kann, ohne dass man selber zu den Mitteln greift, zu denen er gegriffen hat. Ne?
Also wenn du mir das kurz erlaubst, ich werde...
Wow. Krasse Geschichte auf jeden Fall.
Ja, das ist tatsächlich was, wo ich mir auch gerade schon dachte, bei dem mit Töten aus Notwehr, dass das wieder als Frage gestellt wurde und jetzt mit dieser Geschichte, die da mit reingenommen wird. Ich tue mir echt ein bisschen schwer damit, das war ja auch bei dem Typen mit der Linksjugend schon so, dass wenn es dann um diese Diskussion um Militär geht, sehr häufig das dann auf diese sehr stark persönliche Ebene abgehoben wird. Von würdest du, wenn du in einer Situation angegriffen wirst, denn Notwehr ausüben? Und ich meine, vielleicht ist das auch einfach, weil ich heute hier auf dem Weg zum Rossmann von einem sehr skurrilen Person angegriffen wurde, die ich dann mit dem Regenschirm abwehren musste.
Also auch so eine random Person.
Ja, ne? Wirklich. Also einfach nur so kein Streit, den ich irgendwie hier angefangen habe, bevor die Leute hier, was weiß ich, denken. Aber wirklich einfach nur eine Person, die mich irgendwie blöd angemacht hat und mir dann eine reinhauen wollte und die ich dann mit dem Regenschirm abwehren musste auf dem Weg zum Rossmann vom Friseur. Und das dann halt auf eine Ebene zu stellen mit, wir wollen jetzt über Militär diskutieren, das schiebt für mich wirklich nur, und das ist auch so ein Problem, das ich manchmal mit Anarchopazifismus habe, wenn das zu stark in diese ethische Richtung geht, dass das dann wirklich diese sehr grundlegende Ebene von, möchte ich Gewalt ausüben, wie würde ich in einer Situation reagieren, wenn ich angegriffen werde, auf eine systematische Diskussion über diese ganze Struktur Militär hebt und was für Gründe eigentlich dahinter stehen, warum es ein Militär gibt in einem Staat. Und das, ich lasse mich wirklich überraschen, wie das jetzt abläuft, aber das ist so eine Sache, ich habe das Gefühl, dass es dann immer wieder auf diese Ebene zurückrutscht, von ist es jetzt okay, Gewalt auszuüben, wie kann ich jetzt von meiner persönlichen Ebene auf diese ganze Struktur schließen. Und das, ja, das haben wir ja schon bei der Linksjugend gesehen, da begibt man sich in schwieriges Fahrwasser von der Argumentation.
Genau, das ist ja auch, was die Leute in den Kommentaren geschrieben haben. Das ist ja auch so suggeriert von diesem Format. Also das ist ja auch gar nicht gewollt von diesem Format, dass man jetzt so eine systematische Diskussion über so etwas führt, sondern das ist ja darauf aufgebaut. Wobei ich das ganz witzig finde, das war doch auch damals beim Musterungstest, wo es das noch gab, eine der Fragen, würdest du, wenn jemand deine Freundin irgendwie angreift oder so, würdest du dich dann halt verteidigen und die Person halt irgendwie auch angreifen oder so? Also tatsächlich funktioniert jetzt sogar selbst innerhalb dieser Bundeswehrlogik das anhand von solchen Fragen.
Ja.
Sehr eindrucksvoll, dass man dieses Fassungsvermögen halt auch hat. Höchster Respekt auch dafür, sich da auch emotional so fassen zu können, sondern einfach nein, standhaft.
Welche negative Erfahrung hat dich geprägt?
Eine negative Erfahrung, die mich sehr geprägt hat, war vor 4 Jahren der Selbstmordversuch meines Bruders. Das war für mich sehr einschneidend, dann einen Menschen, den ich eigentlich ewig in meinem Leben wissen wollte und für mich das selbstverständlich war, dann hinzubekommen. Es kann von heute auf morgen anders gehen, ohne dass man da Einfluss drauf hat. Das hat mich sehr, sehr geprägt, habe aber dann auch für mich meine positiven Seiten daraus gezogen, im Umgang natürlich auch mit Menschen und vor allem dann mit meinem Bruder. Und es geht immer weiter und es wird immer gut. Wovor hast du Angst?
Angst habe ich tatsächlich vor einem Dritten Weltkrieg und vor der Klimakrise.
So, bisher wirkt das halt wie so eine Paartherapie oder so. Also es ist halt irgendwie so mega random am Thema vorbei eigentlich. So, es sind halt allgemeine, eher tiefer gehende Fragen, die man vielleicht in so einem Paarspiel oder so hätte, um sich besser kennenzulernen, so tiefer.
Ja, ich meine, das ist ja der Witz so ein bisschen von dem Format, ne? Wir haben ja auch damals schon bei der Linksjugend gesagt, ja, wir sind kritisch, das dann für so wirklich große politische Sachen zu nehmen, aber sie lernen sich kennen, sie sind sich sympathisch und auf einmal, wow, du bist das, ich bin das, verrückt, jetzt lass uns mal diskutieren.
Katastrophe. Ich glaube, das sind wirklich Gefahren, die die Menschheit gerade auch akut bedrohen und ich glaube, wir müssen halt alles daran setzen, um diese beiden menschheitsbedrohenden Katastrophen zu verhindern.
Arme, mehr kann man nicht zu sagen. Oh, jetzt wird's kuschelig.
Ja. Nenne eine Sache, die du und ich deiner Meinung nach gemeinsam haben.
Also was mir vor allem sehr sympathisch da aufgefallen ist, gerade bei dieser die Tötungsfrage, die du gestellt hast, dass ich denke mal, dass wir da einfach das Menschenleben, den Wert von Menschenleben und vor allem das Potenzial, das jeder Mensch in einem Leben haben kann, ich denke mal, da würden wir sofort d'accord gehen, dass man jedem Menschen eine Chance geben sollte. Ich sage, hey, was kann ich für den Menschen Gutes tun, was kann er für mich Gutes tun, was können wir aber beide gemeinsam auch besser oder Gutes für andere tun. Also ich denke mal, da finden wir uns sofort, denke ich mal. Sag deinem Gegenüber etwas, das du jetzt schon an ihm magst.
Ja, ich mag deine Offenheit und Herzlichkeit. Also du hast sehr, sehr offene Augen, das ist sehr schön und wirkt auch sehr empathisch. Und das finde ich sehr schön. Also ich denke, du bist ein warmherziger, sympathischer Mensch.
Vielen Dank, vielen Dank. Also ich würde das sogar erweitern. Also ich finde auch, die Sympathie ist direkt da. So dieser Drang, sich sofort auszutauschen. Also ich könnte mir das sehr gut vorstellen, irgendwo bei einem Getränk, wie auch immer geartet, dass man da könnte mit Stunden jetzt verbringen. Also es macht jetzt schon unglaublich Spaß.
Wow, also das gibt mir jetzt nochmal so richtig, richtig kranke Speed-Dating-Vibes.
Ja, yeah,
so. Also auch so richtig gut. Bernd geht erstmal so auf die Augen so und dann so schön tief reinstarren und dann wird das auch was mit dem Getränk danach.
Das ist wirklich, das hat so die Vibes davon.
Scheiße, ey.
So, das macht's los.
Ja. Mein Name ist Dr. Bernd Drücke, ich bin Soziologe und Redakteur der Monatszeitung Graswurzelrevolution. Ich kämpfe für eine gewaltfreie und herrschaftslose Gesellschaft. Antimilitarist zu sein heißt auch, dass ich allen Menschen, die versuchen, sich Krieg und Militär zu entziehen, Unterstützung leiste, dass ich dafür sorge, dass sie hier Asyl bekommen und dass ich natürlich auch Soldaten aller Armeen dazu aufrufe, zu desertieren und den Kriegsdienst zu verweigern. Also je schwächer das Militär weltweit wird, umso besser für die Menschheit.
Ich bin Hauptmann Peter Schmid, bin seit 13 Jahren
Word.
Offizier bei der Bundeswehr. Hauptsächlich bin ich als Jugendoffizier an Schulen präsent, unterstütze da also lehrplanorientiert die Lehrerinnen und Lehrer.
Die heutige Bundeswehr sehe ich durchaus als imperialistische Armee, die im Kriege auch in anderen Ländern führt, wo sie auch gar nichts zu suchen hat, wo es auch eigentlich meiner Meinung nach grundgesetzwidrig ist.
Für mich persönlich ist die Bundeswehr eine Parlaments- und Friedensarmee, die in ihrer gesamten Konzeption darauf ausgelegt ist, Konflikte zu lösen und auch für Frieden zu sorgen. Im Endeffekt natürlich im allerletzten Mittel mit Waffengewalt.
Also ich wünsche mir die Abschaffung aller Armeen auf der Welt, natürlich auch die Abschaffung der Bundeswehr, möglichst schnell, weil ich glaube, dass wir durch eine Gesellschaft ohne Militär einfach menschenfreundlicher agieren können.
Das finde ich toll. Also erstmal hallo Peter.
Ja, hallo.
Ja, jetzt hatten wir so ein bisschen die grundsätzlicheren Positionen, die dargestellt wurden. Ne? Also ich fand schon eigentlich so ganz gut, was Bernd gesagt hat. Ich fand es, ja, ist halt immer so ein bisschen die Frage mit Abschaffung der Bundeswehr und so, ob man das halt dann so hart droppt halt in so einem Format. Das kann man auf jeden Fall diskutieren. Ja, klar, wie ihr schon schreibt, halt Friedensarmee und so. Also halt natürlich ist dieses Bild, was er gibt, was er Offizier gibt, halt völlig an der Realität vorbei. Und ist es natürlich auch immer makaber, finde ich, diese gesamte Situation, dass halt die Bundeswehr auch so stark an den Schulen ist und so stark halt da wirbt und sich so stark ausbreitet immer mehr.
Ja, ich finde das auch spannend. Da bin ich echt mal so ein bisschen auch aufgeregt jetzt, wie er das ausformuliert mit diesem ganzen Punkt Friedensarmee, Parlamentsarmee. Und so wie die Bundeswehr sich dann darstellt und wie gut Bernd das auch argumentiert, nochmal mit seinem Punkt, den er schon gemacht hat, mit das ist ja eine imperialistische Armee. Und natürlich irgendwie, sagen wir mal jetzt, von den Grundwerten, die Bundeswehr sich selber gegeben hat, ist sie unterschiedlich im Gegensatz zu anderen staatlichen Armeen und auch in dieser ganzen Ideologie, die den Leuten da vermittelt wird. Nichtsdestotrotz ist sie von den Aufgaben, die sie erfüllt, eingebunden, also sowohl den Interessen des deutschen Imperialismus unterlegen, als auch eingebunden in eben sowohl die Interessen des NATO-Staatenbündnisses als auch der weiteren westlichen Welt.
Ja, und es gibt ja auch x Beispiele, da kann man Ressourcensicherung nennen, wo dann die Bundeswehr auch in Somalia eingesetzt war mittlerweile. Ich weiß nicht, ob die abgezogen sind oder ob die immer noch da sind. Auf jeden Fall, wo da entsprechend gegen Piraterie eingesetzt wurde.
Ich glaube, der Einsatz ist beendet, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ja. Oder er ist zumindest sehr stark zurückgefahren, weil es nicht mehr so relevant ist. Aber ja, das ist ein super Beispiel für die Sicherung der Handelswege.
Ja, wo es halt null um Frieden ging, sondern das waren dann halt eben entsprechend Piraten, die zur Piraterie gezwungen wurden, weil die großen europäischen Konzerne dort die Meere leer gefischt haben und dementsprechend, ja, dann die Bundeswehr eingesetzt wurde, um gegen diese Piraten, die halt vorher Fischer waren, vorzugehen. Da sieht man, wie da Frieden geschaffen wird. Frieden für das Kapital, ne?
Ja, nebenbei riesigen Dank an den Typ aus dem Chat im Livestream. Vielen Dank für deine Unterstützung.
Weiter geht's.
Ernst. Ich leg das mal weg, ich glaube, das brauchen wir nicht. Eigentlich muss ich, wenn ich in solchen öffentlichkeitswirksamen Formaten bin, Uniform tragen währenddessen. Muss mich also quasi kurz umziehen. Wir haben nur die Frage, ob das da dann auch okay für dich ist oder ob wir das lieber so lassen, dass die Gesprächsatmosphäre so locker bleibt.
Also ich finde es angenehmer ohne Uniform.
Dann machen wir das auch so. Und dann erstmal cool wegen der Soziologie, würde ich gleich mal sagen. Da habe ich meinen Master drin gemacht.
Ja, super. Ja, ich habe da promoviert über anarchistische Presse in Ost- und Westdeutschland. Das war auch ein ganz spannendes Thema.
Sehr, sehr. Wirklich genial.
Du gehst ja wahrscheinlich als Offizier dann oder als Hauptmann.
Wirklich, wirklich genial. Das ist gut, dass er das sagt. Geiler Moment. Ich habe promoviert über anarchistische Presse in Ost- und Westdeutschland. Mega genial, das ist ja mega gut.
Aber wie der Soldat auch darauf reagiert, wirklich, wirklich genial. Ja. Also da haben sich echt, da würde ich mal sagen, da haben sich wirklich zwei gefunden. Ne?
Ich habe das Buch nebenbei auch gelesen. Ich glaube, das gibt es nicht mehr in Druck. Also das wurde auch als Druck dann
Stimmt, das hast du mir immer mal gegeben.
Genau.
Ja.
Also ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Das ist echt ein tolles Werk, also es ist halt wissenschaftlich, ne, weil also da ist dann halt die ersten Seiten sind halt nur so, wie man halt eine wissenschaftliche Arbeit schreibt und so, daran merkt man, dass es halt eine wissenschaftliche Arbeit dann auch ist. Das ist halt natürlich nicht so interessant, das kann man einfach überspringen, aber das ist halt so ein gutes Buch, was halt so eine komplette Übersicht eben über die anarchistische Presse gibt, also kann ich empfehlen.
In die Schulen und erzählst den Kindern praktisch von der Bundeswehr. Früher war das ja eigentlich üblich, dass dann auch jemand aus der Friedensbewegung dazukommt, dass man praktisch zwei verschiedene Positionen den Kindern auch offenbart. Das finde ich, das ist heute aber praktisch gar nicht mehr üblich. Und das finde ich zum Beispiel hochproblematisch, weil ich glaube, das hat dann auch etwas von Propaganda, weil du natürlich deine Sicht auf das Militär den Kindern vermittelst und den Kindern überhaupt nicht mehr so eine Gegenposition als Alternative angeboten wird. Also ich glaube auch gerade pazifistische oder antimilitaristische.
Okay, also ich wusste das nicht, dass das üblich war früher, dass einem Soldaten, der in der Schule war, dann immer jemand von der Friedensbewegung entgegengestellt war. Das ist ja mega krass und
das ist mal auch gänzlich neu. Ich meine, ich weiß, dass man so Podiumsdiskussionen in Schulen gab, wo dann so unterschiedliche Leute, Militär, Frieden und so mal eingeladen wurden. Aber das habe ich auch noch nie gehört, dass das wirklich bei diesen Unterrichtsbesuchen so der Fall ist.
Finde ich auch ein starker Punkt tatsächlich. Also damit greift er ja im Prinzip das sehr gut auf, wenn das früher mal so war, dass dann die Neutralität jetzt ja nicht mehr gegeben ist. Damit greift er einen ziemlich populären Punkt, finde ich, auch auf.
Politische Positionen sind extrem in die, ja, ins Aus katapultiert worden. Und das finde ich für die Gesellschaft nichts Gutes halt.
Ne, da stimme ich dir zu. Also das haben wir vor allem an den Schulen noch mal öfters. Wir sind auch bemüht. Wir arbeiten als Jugendoffiziere eng mit dem Zentrum für internationale Friedenseinsätze zusammen, versuchen da mal Referenten mit ranzubekommen, weil uns ist ja wichtig, dass eben die Meinungsdiversität da ist. Ich jetzt als Jugendoffizier, das ist wichtig, das ist ein Dienstposten, das macht nicht jeder Hauptmann, sondern das sind nur 94 Offiziere. Und uns ist natürlich auch die Karrierewerbung, das machen Karriereberatungsoffiziere, strengstens verboten. Also das, sobald wir da auch nur ansatzweise ansetzen, war es das mit dem Jugendoffizier-Dasein, sage ich jetzt mal. Und zu dem Punkt kann ich dir mal ganz, also mein höchstes Kompliment, sage ich immer, an einem Schulvortrag. Da wurde eine Lehrerin kurzfristig als Ersatz eingewechselt. Die wusste also nicht, was sie jetzt erwartet mit meinem Vortrag. Und die ist danach zu mir gekommen und hat gesagt, also Herr Schmidt, ich dachte ja, Sie machen jetzt Nachwuchsgewinnung. Aber nach Ihrem Vortrag muss ich Ihnen sagen, das machen Sie ganz schlecht. Also das war für mich so eine kleine Auszeichnung, wo ich sage, ja, weil ich eben aber auch diese Gewalt darstelle, wo ich denen auch klar mache, Leute, das bedeutet aber halt auch Krieg. Und man sieht das aktuell ja leider in der Ukraine, wo da auf kleinsten Frontabschnitten wie in Bachmut einfach 1000 Menschen pro Tag sterben. Und da kann ich dir auch noch sagen, das haben wir in unseren Simulationen oder so bestätigt. Und diese Botschaft trage ich aber trotzdem nach draußen, weil ich sage, Leute, aber das bedeutet die Entscheidung Krieg.
Also ich glaube, ein großer Teil der Menschheit will nicht auf andere schießen, auch nicht auf.
Da finde ich vielleicht ganz wichtig, das mal einzuschätzen, weil auf den ersten Blick oder auf den ersten Hörer hört sich das ja auch wirklich so an, dass man sagen kann, wow, okay, krass, der versucht ja wirklich einfach nur an den Schulen dann aufzuklären. Aber was für eine starke Werbung ist das dann auch dafür, wenn man sich selber als Friedensarmee darstellt, dann darzustellen, wie furchtbar kann es denn sein, wenn jetzt der Russe da einfach wüten kann, wie er will, wenn wir uns angucken, wie Islamischer Staat in der Sahelzone in Mali und Burkina Faso dann da sein Unwesen treibt. Und genau. Da greift doch dann jetzt eigentlich die Friedensmission ein. Und ihr seid die, die dann da kommen können und dieses sinnlose Abschlachten verhindern und für diese globale westliche Friedensordnung sorgen können. Und ich glaube, ja, das ist natürlich schwer, das dann in dem Punkt dann für viele Leute, die das dann auch gerade in so einer Schule oder so hören, dann überhaupt einzuschätzen, sondern das wirkt dann auch als erstes, der klärt mich jetzt wirklich nur auf.
Ja klar, ich meine, er ist ein Offizier, also es kommt ein Offizier an die Schule, Das ist ja eine Autoritätsperson sondergleichens. Die Leute kriegen ja schon, wenn sie zum Arzt gehen und einen weißen Kittel sehen, kriegen ja schon, denken schon, oh mein Gott, der kann mir alles erzählen und das ist halt mega stark. Und wenn jetzt ein Offizier halt kommt, mit wahrscheinlich noch mit einer Uniform und so, das ist ja, alles, was diese Person sagt, ist ja für die meisten, speziell Jugendlichen, erstmal echt krass und doppelt so stark, wie wenn das eine andere Person sagen würde.
Mit Kampferfahrung wahrscheinlich, oder mit einer Einsatzerfahrung sogar noch. Und wie krass klingt das denn erstmal? Was willst du dem dann erzählen, der schon sein Leben für dich riskiert hat? Und ganz nebenbei, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, auch aus meiner Schulzeit, was es da so gab. Also wir hatten keinen Bundeswehrbesuch, das weiß ich noch. Bei uns gab es das nur, dass so eine Messe war, wo wir mal zu so einem, also so eine Jobmesse an einer benachbarten Schule, wo wir dann auch zu so einem Bundeswehrvortrag gegangen sind, um uns das anzuhören. Und wenn man mal überlegt, wenn jetzt wirklich die Leute da in die Schulen reinkommen, wie selten das auch überhaupt vorkommt, dass jetzt irgendeine Berufsgruppe zur Schule kommt und sich einfach mal so vorstellt und darüber diskutiert, wenn es dann auch noch eigentlich so was krass Politisches ist, wenn es jetzt um die Frage Krieg oder Pazifismus geht, dass es da dann keine anderen fachlichen Vorträge zugibt. Das finde ich schon sehr krass.
Auch nicht auf Befehl. Das sieht man jetzt auch gerade in Russland und Ukraine. Es gibt ja sehr, sehr viele, die sich dem Krieg entziehen wollen. Es sind 200.000 Menschen aus Russland geflohen. Genau. Die kommen fast nicht in die EU rein. Die sind alle in Georgien zum großen Teil, weil die EU sie nicht reinlässt. Und selbst wer hier in Deutschland um Asyl bittet als Kriegsdienstverweigerer, wird in der Regel nicht anerkannt. Also das ist auch meiner Meinung nach ein Skandal. Also es gilt da eigentlich dem Krieg auch die Menschenmassen zu entziehen. Deswegen kämpfe ich dafür, dass Deserteure und Kriegsdienstverweigerer aus allen Kriegsparteien auch Asyl bekommen und auch unterstützt werden von unten. Ich glaube, das Problem ist, dass das den Menschen hier gar nicht bewusst ist.
Das ist natürlich auch ein ganz zentraler Punkt. Das haben wir ja auch immer wieder gesagt, wenn wir jetzt zum Ukraine-Krieg gesprochen haben, dass das eigentlich einer der zentralen anarchistischen Forderungen und Elemente ist, was wir dazu denken, wie wir gegen diesen Krieg vorgehen, dass wir eben sagen, die Deserteure unterstützen. Und das finde ich auch immer noch so absurd, aber eigentlich auch ein bisschen erklärbar, dass es halt immer noch keine Anerkennung von Deserteuren hier gibt. Weil eigentlich müsste man ja denken, wenn man jetzt so oberflächlich darüber nachdenkt, ey, wenn wir das halt niedrigschwelliger für die russischen Soldaten machen, dass sie halt, wenn sie desertieren, dann zu uns kommen können, müsste man ja denken, das ist ja auch kriegsschwächend für Russland. Warum sollte das halt nicht gemacht werden? Aber dann sind natürlich ganz andere Fragen, die da dranhängen. Da müsste man es ja auch für die ukrainischen Soldaten eigentlich machen. Das will man natürlich nicht.
Müsste man das?
Ja, müsste man nicht unbedingt.
Also, ich finde es irgendwie immer noch nicht so richtig plausibel, aber da gibt es bestimmt trotzdem. Vielleicht hat man auch einfach nur keinen Bock auf die Geflüchteten aus Russland. Das kann natürlich auch sein.
Ja. Und es ist halt auch tatsächlich einfach so eine, ja, vielleicht auch so eine grundsätzliche Sache, dass man Dissertation generell ablehnt, dass man das einfach, dass man da gar keinen Schritt gehen möchte, dass man diese Anerkennung von Dissertation, jetzt egal von welcher Seite, einfach als so destruktiv für so ein Staatswesen auch erachtet, dass man es einfach gar nicht zulassen möchte. Ne?
Aber bei Syrien hat man es ja beispielsweise, glaube ich, immer als Asylgrund eigentlich anerkannt. Hat man ja auch gesagt, dass es gut ist, wenn die Leute von Assads Truppen desertieren. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass das bei anderen Sachen auch so der Fall war. Aber ne, wer weiß, was jetzt genau. Ich finde deine Erklärung jetzt auch trotzdem plausibel.
Aber ja, ist schon nicht so ganz einfach zu durchschauen. Und das ist ein wichtiger Punkt für uns und ein guter Punkt von Bernd an der Stelle auch.
Also es ist nicht klar, was für ein grauen Krieg ist, was auch für Verwerfungen, auch seelische Verwerfungen bei den Menschen dort stattfinden.
Finde ich auch. Wer nicht am Krieg teilnehmen will, das soll man definitiv auch die Möglichkeit bieten, das zu machen. Zum Beispiel in der Grundausbildung bringen wir die Personen dann auch schnell, sag ich mal, an die Waffe, weil wir denen halt auch klar machen wollen, das ist es dann auch jetzt. Und geh lieber jetzt, als dass du dir sowas antust. Also dieses Bewusstsein zu schärfen, so, was tust du?
Also sie schicken sie schnell an die Waffe, um darzustellen, wie furchtbar der Krieg ist. Also ich weiß nicht, ich würde jetzt ganz persönlich mal behaupten, dass für die Leute das ist, wo sie auch für herkommen. Also niemand hat Bock irgendwie von einem Vorgesetzten terrorisiert zu werden, dass jetzt der dass jetzt die Betten nicht richtig gemacht sind, dass die Schränke nicht richtig entstaubt sind oder sich jetzt sagt, ah, komm, noch mal ein so und so viele Kilometer Marsch bei Nacht, da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Sondern man will ja das, was Action ist, man will ja schießen. Also jeder, der schon mal eine Waffe in der Hand hatte, der weiß, dass das auch irgendwo ein bisschen Spaß macht. So. Und natürlich, das ist das, worauf die Leute, die da hinkommen, richtig geil sind. Und deswegen, also das ist jetzt auch schon wieder so eine Verdrehung von Tatsachen, das dann so darzustellen.
Aber das sind ja dann genau diese Aspekte, die Leute halt lernen, ne? Die Leute halt angeschult bekommen zu all diesen Angriffspunkten, die man jetzt sagen könnte, immer eine Antwort geben zu können, die das Ganze halt so umdreht und halt zu so einer Friedensposition oder zu so einer sich nur verteidigen und nur so einer, ach ja, wir wollen den Leuten ja diese Kritik an Gewalt da irgendwie, oder, also, das ist ja genau das Prinzip, ne?
Anderen an, aber auch, was man einem selbst antut, das wird sehr geschult, und wo ich auch sehr stolz bin bei der Bundeswehr, das macht uns ja einmalig in der Menschheitsgeschichte, dass wir in unserem Befehlsrecht jedem Soldaten die Möglichkeit einräumen, nicht nur Befehle zu verweigern, sondern auch ganz klar vor Gesetz stellen, dass er Befehle verweigern muss. Und das sind gerade, wenn es Richtung Straftaten oder Kriegsverbrechen geht, dann darf der deutsche Soldat diese Befehle nicht ausführen. Das ist eine direkte Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg, weil da lief das halt ganz anders.
Ja, ich glaube, dass du dir da ein bisschen was vormachst, weil ich glaube zum Beispiel im Afghanistan-Krieg, das Massaker in Kunduz, wo also auf deutschen Befehl von einem deutschen General befohlen wurde, einen Tanklast, an dem ganz viele Menschen im Grunde waren, zu bombardieren. Also eigentlich auch ein Kriegsverbrechen, weil es waren letztlich einfach nur ganz normale Leute, die sich versucht haben, da Öl abzuzweigen. Das ist ja eigentlich als Verteidigungsarmee gegründet worden, auch vom Grundgesetz. Ich finde allein die Gründung schon Fehler. Deutschland hätte nie wieder eine Armee aufbauen dürfen nach dem Zweiten Weltkrieg, wo 55 Millionen Menschen abgeschlachtet wurden. Und ich glaube, jeder Cent, der in den Krieg und ins Militär gesteckt wird ist ein falscher Cent.
Da. Kann er deine Position verstehen? Ich sehe nur die Verantwortung.
Fand ich eine gute Reaktion, dass er dieses konkrete Beispiel auch parat hatte, was ja auch tatsächlich einer der großen Skandale der Bundeswehr seit ihrer Gründung war. Und dann halt noch so eine schöne, knackige, radikale Position hinterhergestellt, die wahrscheinlich jetzt nicht super populär ist oder so, aber die halt schon so ein bisschen ihn auch vielleicht aus der Reserve lockt. Aber er ist ja sehr, sehr stark darauf bedacht, auch, klar ist es auch so eine gewisse Sympathie aufgebaut worden, aber er ist ja auch sehr stark darauf geschult. Du merkst es ja auch, dieses so, dass er am Anfang immer sagt, ja, deine Position, die ist eigentlich total super und das ist eigentlich auch meine Position. So, ne? Also dass er das so rhetorisch entsprechend aufbereitet.
Ich muss auch an der Stelle nochmal sagen, bei dem finde ich es jetzt wirklich gruselig, wie gut der das macht und wie stark er die Fassung dabei bewahrt. Also da haben sie sich jetzt mal wirklich einen richtig krassen Typen auch da geangelt für diesen Jugendoffizier. Wenn ich das auch vergleiche mit dem anderen, den wir schon gesehen haben, der ist ja auch schnell dann aus der Haut gefahren. Der ist wirklich perfekt für Bernd ausgewählt. Aber das muss man auch sagen, ne? Bernd bleibt trotzdem auch echt tough dabei und lässt sich da jetzt auch nicht irgendwie kleinreden. Bin gespannt, was uns noch erwartet.
Anders, weil mit diesem Stempel, den wir da drauf geben und sagen, Deutschland darf das nie wieder machen, finde ich, ist dann auch dieser und diese Chance, dass wir es besser machen können, dass wir aus unseren Fehlern lernen und jetzt eben uns einsetzen. Und das ist ja auch das, was wir in Afghanistan gemacht haben. Die beschützen, die eben Hilfe brauchen. Und das würde ich als unsere Aufgabe sehen, dass wir sagen, wir müssen einen sicheren Raum schaffen, dass wir die Möglichkeit überhaupt bringen können, dass die Menschen, die Entwicklungshilfe, die enorm viel leisten, in viele Entbehrungen auf sich nehmen.
Das ist ja so eine klassische Politikerantwort, ne? Also Bernd hat ein ganz, ganz konkretes Beispiel gebracht, wo halt eine Gräueltat von der Bundeswehr verübt wurde an der Zivilbevölkerung. Und er geht natürlich mit keinem Wort darauf ein, sondern übertüncht das mit schönen Worten, was alles die hehren Ziele dann doch sind der Bundeswehr.
Die man höchsten Respekt dafür auch haben, in solche Gebiete reinzugehen, ohne sich zu schützen.
Naja, ich meine, im Großen und Ganzen schützt du nicht die Menschen, sondern du schützt in der Regel das Regime, was dort an der Macht ist. Das ist ja einfach auch eine imperialistische Kriegspolitik der NATO in dem Fall. Und ich glaube nicht, dass die Bundeswehr da eine lupenreine Weste hat. Was hat die Bundeswehr im Ausland zu suchen? Die hat nichts meiner Meinung nach in Afghanistan nichts zu suchen, die hat auch nichts in Mali zu suchen, auch nicht in Jugoslawien.
Ja, Jedoch haben wir die Responsibility to Protect, haben wir ja in den UN. Da steckt ja nicht nur eine Seite dahinter, sondern das sagt ja die gesamte Welt, alle Nationen, die bei den UN sitzen, sagen, da ist ein Problem und da muss man eingreifen. Und dann wird ja ein sicherheitspolitisches Bündnis, EU, Afrikanische Union, NATO gefragt, könnt ihr Truppen stellen oder machen wir das über Blauhelme? Darum finde ich die UN da sehr gut. Warum ich halt das eben nicht so sehe, dass wir hier eine reine imperialistische Politik führen. Auch wenn ich auf dem Pass her deutscher Offizier bin, aber ich sehe mich da mindestens als Europäer. Aber weltweit, wie gesagt, ich sehe es auch für mich und auch wie ich meine Kameraden erlebt habe, ich beschütze die, die Hilfe brauchen. Ich habe niemanden in der Bundeswehr erlebt oder auch in meinen NATO-Verbündeten, die da mit einer Motivation reingehen, ich muss jetzt hier kämpfen und besiegen. Also jeden Soldaten, den ich gefragt habe, hat gesagt, ich bin lieber der, der Medikamente austeilt und Kinder lachen sieht, als dass ich wirklich diese Waffe benutzen muss.
Also ich glaube...
Ja, boah, das ist auf jeden Fall... ein starkes Stück. Ich weil, ja, da bin ich gerade auch ein bisschen sprachlos, ehrlich gesagt.
Es ist ja auch ganz interessant, was das jetzt mittlerweile für eine Dynamik angenommen hat. Also wir haben ja jetzt so, das war ja richtig lange am Anfang, so 8, 9 Minuten komplettes Geplänkel gehabt, wo die einfach nur so, ja, wie wir das ja schon am Anfang gesagt haben, sich so kennengelernt haben, bla bla bla. Und dann hat das so von einem auf einen Moment halt so richtig umgeschwenkt, weil natürlich Bernd auch die ganze Zeit jetzt so feuert, ne? Und eine radikale, krasse Position nach der nächsten raushaut. Und der Soldat muss halt die ganze Zeit so ein bisschen um Fassung ringen, muss halt das so weiter schön bei seinen PR-Sprüchen bleiben. Und das hat jetzt so eine richtige, ja, so eine feurige Dynamik aufgebaut, wo man sieht es ja auch gerade an dem Standbild, wo so sein Gesicht schon ein bisschen weggeht von, ah ja, du hast so offene Augen, du hast so eine schöne Ausstrahlung, ich könnte jetzt stundenlang mit dir diskutieren und reden. Ich glaube, da ist der Offizier langsam ein bisschen von abgerückt.
Dass ein Krieg stattfinden kann. Ne? Und ich glaube, dass es nicht der richtige Weg ist, da auf Militarisierung zu setzen und die Kriegsmaschinerie weiter auszubauen. Dieser Beschluss, das Bruttosozialprodukt, also 2% praktisch ins Militär zu stecken, das finde ich eine Katastrophe. Und wir sehen ja gerade in Europa, also ich meine, wir haben zwei extrem hochgerüstete Militärblöcke. Wenn es hier zu einem europaweiten Krieg kommt, dann ist ein Atomkrieg sehr, sehr wahrscheinlich. Und dann ist wahrscheinlich auch die Menschheit in Europa verschwunden. Also, und da ist halt auch die Frage, was passiert, wenn du in dieser Kriegssituation bist? Würdest du dich dann in den Panzer setzen und nach Russland fahren und andere Menschen umbringen? Das ist natürlich eine moralische Frage, die du dir natürlich selber wahrscheinlich auch stellst. Ich glaube, ich würde das auf keinen Fall machen. Ich würde versuchen, im Gegenteil, so viele Menschen wie möglich daran zu hindern, diesen Krieg zu führen und auch ja, die Flucht zu ermöglichen.
Ich muss halt sagen, es klingt vielleicht komisch, aber wenn der Erste Weltfrieden wirklich ausbrechen würde, so richtig, richtig. Wenn kein Mensch mehr das ausüben wird, wäre ich der Erste, der diese Uniform freudestrahlend vom Leib reißt und sagt, brauche ich nie wieder. Aber man sieht, finde ich, in der Welt, sei es jetzt Staaten, wie eben von dem russischen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg eben gesehen, oder von verbrecherischen oder terroristischen Organisationen. Es gibt halt leider Menschen, die nur die Sprache der Gewalt kennen. Das ist unglaublich bedauerlich. Hat auch, wo ich dem vorigen Punkt zustimme, von vor 150, 200 Jahren mit dem imperialistischen Verhalten auch Europas zu tun. Darum finde ich aber unsere Verantwortung halt wichtig, dass wir uns dort engagieren müssen, diesen Menschen, das, was wir in Jahre oder Jahrhunderte lang geraubt haben und kaputt gemacht haben, mit allen Mitteln auch versuchen, dass sie da selbstständig auch wieder rauskommen. Also perspektivisch würde ich sagen, bin ich bei dir? Wir müssen.
Wow. Also das ist natürlich jetzt mal eine ganz interessante Erklärung für deutsche Militäreinsätze. Das, was er eigentlich macht, ist tatsächliche Reparation leisten für Kolonialismus, für Imperialismus durch das Schaffen von Sicherheit in diesen Staaten, also sprich Schützen der Regime, Ausmerzen von aufständischen Gruppen. Das ist mal echt ein super interessantes Narrativ. Also ich meine, es passt in das eigene Bild rein,
ja,
sicherlich. Und also ich hoffe jetzt einfach, dass Bernd da wirklich gut eingreift und auch mal ein paar konkrete Beispiele nennt, um das ein bisschen zu entkräften und man sich dann mal genauer anschaut, wofür kämpfen jetzt auch europäische Armeen und auch die Bundeswehr. Ich weiß, die französische Armee wird immer als das beliebteste Beispiel genommen, aber auch die Bundeswehr beteiligt sich ja an solchen Einsätzen, wo man ganz klar sagen kann, da werden eigentlich weiterhin imperialistische Machtansprüche in diesen Staaten durchgesetzt. Da werden Transportwege geschützt, da wird der weitere Fluss von Rohmaterialien eigentlich gefördert. Bestes Beispiel jetzt das große Problem, was die europäischen Staaten mit dem Putsch in Niger haben. So, wo jetzt für vor allem Frankreich sehr viele Uranvorkommen halt flöten gehen, wo die ganze Zeit auch eigentlich der Militäreinsatz genau aus diesen Gründen da, ja, nicht nur, aber auch aus diesen Gründen von einfach Rohstoffsicherung geführt wurde. Und das ist doch jetzt wirklich was, wo man da reingehen muss, weil so ein Narrativ kann es ja nicht stehen lassen. Irgendwie von, jetzt formuliert er ja eigentlich nur einen anderen moralischen Anspruch. Ja, der Imperialismus heißt nicht, dass wir, oder die Geschichte von Imperialismus und Kolonialismus heißt nicht, dass wir unser Militär abschaffen müssten, sondern wir müssen jetzt unser Militär einsetzen, um diese Staaten wieder aufzubauen, damit sie in der weltweiten Konkurrenz sich dann ja auch irgendwie gut gegen andere auf dem gleichen Niveau durchsetzen können. Und das sind wir denen schuldig, deren Staaten jetzt so wieder aufzubauen. Also wow, wow, wirklich.
Aber wenn du nicht die Möglichkeit hast, das in der Länge auszuführen, wie du das gerade gemacht hast, was ja vollkommen richtig ist und genau die richtige Kritik, nur trotzdem, dann war das halt ein guter Punkt von dem Offizier. Wenn du das jetzt einfach nur so hörst so und auch da nicht so drinsteckst, hat er das halt sehr stark formuliert und auch sehr stark auf Bernd geantwortet. Ne? Also das muss man auch
absolut
sagen.
Aber man muss sich halt vor Augen führen, was für ein absurder Punkt das trotzdem
klar,
ist.
Ja, klar, natürlich.
So.
Wir müssen eine Welt ohne Militär schaffen, aber ich finde, wir können nicht den letzten Schritt als erstes machen, sondern wir müssen dieses Übel, dieser Kampfbereitschaft so lange noch aufrechterhalten, bis wir auch alle so weit haben, dass Gewalt keine Option mehr ist.
Ja, also einmal glaube ich, es gibt nicht...
Bis wir alle so weit haben. Das hört sich auch so geil an. Wir müssen diese Kampfbereitschaft aufrechterhalten, bis wir alle so weit haben. Also das kann man auch so lesen, so bis wir alle, ja, bis wir allen die Demokratie gebracht haben, bis wir allen die Zivilisation gebracht haben, so dieses klassisch amerikanische Modell, was jetzt schon in Afghanistan und so weiter astrein funktioniert hat, wie man weiß.
Ja, der Pax Americana. Ey, aber mal ohne Scheiß ein kleiner Einwurf dazu noch. Was natürlich ein relevanter Punkt ist, was der Soldat jetzt angesprochen hat, ist dieses ganze Ding von, ja, dann sag mal aus deiner pazifistischen Haltung, wie geht man jetzt damit um, wenn man beispielsweise einem Feind wie dem islamischen Staat gegenübersteht? Und da muss man ja auch sagen, wenn wir uns jetzt Rojava als so die Hoffnung in der Region dann anschauen, das sind natürlich die sich mit einem Militär gegen den islamischen Staat verteidigen und durchsetzen mussten, teilweise sogar mit der Hilfe von westlichen Verbündeten durch Luftschläge. Und da muss man dann ja auch jetzt fragen, wie, also ich weiß nicht, ob Bernd jetzt da noch irgendwie großartig drauf eingehen wird, aber das ist dann auch wieder tatsächlich eine Schwäche vom Anarcho-Pazifismus, genau, wenn er sagt so absolut, nein, es darf keine Sicherheitskräfte, es darf keine bewaffneten Kräfte mehr geben. Ja, dann kann man ja tatsächlich sehr einfach vorführen, ja, Bernd, es ist schön, dass du irgendwie dem Typen, der dir die Kappe geklaut hat, die du deiner Mama zurückgeben wolltest, dann 2-3 Bauchschläge ausgehalten hast. Und dann hat er dir die gegeben aus was auch immer für Gründen. Ich will jetzt da nicht pathologisieren. Aber das ist halt was anderes, wenn du auf einmal von einem islamisch-fundamentalistischen, apokalyptischen Mörderkult, der versklavt, mordet und Genozide begeht, stehst.
Aber das tatsächlich dann, wie du es auch schon ausgeführt hast, die Schwäche der Graswurzelrevolution auch als Zeitung, als Tendenz. Also das müssen wir ganz, ganz klar sagen. Ich habe lieber den ganzen Tag nur komplett idealisierte Pazifisten um mich, die einfach grundsätzlich sagen, nein, keine Waffen, keine Gewalt, das alles ablehnen, als diese ganze Entwicklung in der Linken, die dann sich jetzt halt auch für irgendwelche NATO-Einsätze stark machen und da halt irgendwie Sympathien haben. Da habe ich halt tausendmal mehr diese Leute so immer um mich rum. So. Aber was man trotzdem sagen muss, und das war ja auch die Position der Graswurzelrevolution, du hast es gerade gesagt, mit Rojava, da gab es dann auch eine Kampagne, Waffen für die PKK und so, und wo dann die Graswurzelrevolution sich auch gegen positioniert hat und argumentiert hat, dass man halt nicht Rojava unterstützen soll, dass die Leute halt da Finanzen bekommen und sich verteidigen können gegen den islamischen Staat. Und da, wie du schon ausgeführt hast, da muss man einfach die Position von der Graswurzelrevolution auch ablehnen, weil das ist einfach falsch. So, die Leute kann man halt nicht sterben lassen da. Ne?
Ich finde übrigens die Theorie echt gut, dass der Offizier heimlich Leninist ist. Wer weiß, vielleicht ist das jetzt so aus so einer alten Untergrund-NVA-Kaderschmiede und er versucht jetzt die Bundeswehr zu leninisieren.
Oder erfolgreiche trotzkistische Unterwanderung.
Ja, das wird passen.
die gute Armee und die böse Armee, sondern Militär ist im Kriegsfall immer böse, also ist immer auf Töten angelegt. Also es geht darum, möglichst viele Menschen auf der anderen Seite zu töten, möglichst viel Material des Gegners zu zerstören und auch Infrastruktur und Menschen zu vernichten.
Das beschäftigt uns aber in der Bundeswehr und in der NATO halt gerade, was diese Verrohung des Krieges angeht. Und vor allem halt genau dieser Punkt so, wenn du diesen Befehl gibst, ist das unumkehrbar. Und sowohl die Leidenden als auch du, ihr müsst mit dir konsequent leben. Also pass auf, was du da machst. Also da wird viel in die Ausbildung reingesteckt, dass man auch den Soldatinnen und Soldaten genau das klar macht, welche Verantwortung, welche Last da auf einem zieht. Ich hatte selber in meiner Einheit 3 mit PTBS, also mit der posttraumatischen Belastungsstörung, versehrte Soldaten, war auch von 2 der Vorgesetzte. Und das ist wirklich traumatisch und wo ich auch genau dir zustimme, sowas Menschen antun. Also wir müssen damit aufhören, aber wir müssen halt leider erstmal dahin kommen.
Ja, ich glaube, diese Traumatisierung, ich meine, da sind ja eben nicht nur Bundeswehrsoldaten.
Wenn man dem Typen zuhört, denkt man wirklich, der ist der größte Pazifist, der rumläuft, ne? Das ist halt diese kognitive Dissonanz, die von dem ausgeht, was der halt sagt. So, er tut wirklich so, als wäre er der größte Verfechter der Gewaltfreiheit, die es überhaupt gibt, in der Position eines der mächtigsten Militärapparate der Welt, so.
Von betroffen. Ich glaube schon, dass...
Wobei, nicht, dass mir das hier später zurechtgelegt wird. Ich glaube, Deutschland ist nicht einer der mächtigsten Militärapparate der Welt, aber einer der mächtigsten imperialistischen Player. So.
Dass genau. Natürlich Bundeswehrsoldaten dort auch adäquat medizinisch behandelt werden. Aber die Traumatisierung, die die deutsche Armee ja auch zur Folge hat, also Bundeswehrsoldaten müssten nicht traumatisiert werden, wenn sie nicht in irgendwelche Auslandseinsätze geschickt werden, wo sie dann eben traumatisiert werden durch Verbrechen, die an ihnen begangen werden oder die sie auch begehen. Also ich habe auch immer traumatische Erfahrungen, auch die ich mit der Bundeswehr verbinde, auch wenn ich früher mit dem Zug gefahren bin. Ich hatte früher ganz lange Haare, da waren die
ja... Jetzt bin ich auch auf das Beispiel wirklich gespannt, auf die Traumatisierung.
Aber nur um das kurz festzuhalten, der Punkt, wo du dir gewünscht hast, dass Bernd nochmal drauf eingeht, der ist ja nicht mehr gekommen. Also das heißt, das ist tatsächlich im Raum stehen geblieben. Aber wir wissen jetzt natürlich nicht, es kann gut sein, dass Bernd an der Stelle eine sehr ausführliche Kritik geliefert hat, die einfach nicht in die Aufnahme reingekommen ist. Aber jetzt ist halt dieser eine ziemlich gute Punkt von dem Offizier auch unwidersprochen im Raum geblieben, natürlich. Ne?
Ja.
Der Zug ja immer voll mit Bundeswehrsoldaten. Das war immer ein ziemliches Spießrutenlaufen. Und ich fühle mich von der Bundeswehr jetzt nicht beschützt, sondern eher bedroht in dem Sinne. Warum bist du überhaupt zum Militär gegangen? Also was hat dich motiviert, Bundeswehrsoldat zu werden? Und
das war mein IT-Lehrer in der 11. Klasse. Der war nämlich Bundeswehroffizier und ich wollte eigentlich Lehrer.
Also das war jetzt halt so der erste Punkt von Bernd, wo ich sagen würde, der ist halt so ein bisschen weird gewesen, weil, also ja gut, du hattest früher lange Haare und mag sein, dass das früher noch so ein bisschen anders war, so von der Gangart, aber es wird ja jetzt halt heutzutage niemand mehr random von einem Bundeswehrsoldaten, der im Zug sitzt, weil er lange Haare hat, irgendwie fertig gemacht oder so. Also es ist ja, die Bundeswehrsoldaten im Alltag sind ja, bis auf wenn sie jetzt rechte Verbindungen haben und da halt irgendwie Waffen ansammeln, um sich irgendwie auf die Endzeit auf den Endkrieg da vorzubereiten oder so. Oder auf den Tag X, genau so heißt es. Dann sind die ja Leute ja keine übergeordnete Bedrohung im Alltag.
Also sie ist natürlich strukturell gesehen eine Bedrohung für den Frieden in Deutschland, weil es halt bedeutet, dass ja gut, es ist halt eine stehende Armee, die auch immer in Konflikte reingezogen werden kann und die auch für eben Konflikte eingesetzt wird, wo jetzt Deutschland selber oder der Machtblock halt es gerade sinnvoll für sieht, auch einen sicherheitspolitischen Einsatz zu fahren.
Auch im Inland. Also es gab ja auch Einsätze im Inland, punktuell beim G20-Gipfel zum Beispiel.
Ja.
Aber er hat jetzt dieses konkrete Beispiel von, ich wurde im Alltag mit langen Haaren von...
Ja, ne, das ist das dann als der Traumatisierung dann irgendwie entgegenzusetzen. Also ich möchte jetzt wirklich Bernd nicht absprechen, dass das eine traumatische Erfahrung damals war, irgendwie angepöbelt zu werden mit langen Haaren. Aber es ist natürlich auch ein Punkt, der dich ein bisschen... Ja, wo die Leute dir wahrscheinlich ein bisschen ratlos gegenüberstehen, wenn du das sagst. Okay.
Ja.
Lehrer werden. Und er hat zu mir gesagt, werd bloß nicht Lehrer. Sag, geh lieber zur Bundeswehr, da kannst du eben deine Soldatinnen und Soldaten ausbilden, wirklich zielgerichtet, dass sie ihren Auftrag erfüllen und auch im Sinne der Friedensbildung. Und das, wie gesagt, muss ich jetzt nach 13 Jahren sagen, hat er vollkommen recht. Und gerade mit dem ist, würde ich auch sagen, was mir geholfen hat, dieses historische Interesse, dass ich halt genau diesen Gedanken immer mitgetragen habe, auch an meine Soldatinnen und Soldaten. Wir müssen aus der Vergangenheit lernen, wir müssen besser werden. Menschlichkeit, Artikel 1 Grundgesetz, schwört jeder Soldat, die Würde des Menschen ist unantastbar und das muss unsere Leuchtfackel sein, die uns den Weg weist. Und so müssen wir jegliche Herausforderungen eben anpacken. Und so identifiziere ich auch mich als Soldat. Das finde ich wirklich einmalig und hervorragend.
Für mich wäre das nichts. Ich würde mich auf gar keinen Fall beim Militär irgendwie unterordnen wollen, aber auch nicht überordnen wollen. Also ich finde auch das ganze System von Befehl und Gehorsam finde ich verwerflich. Also ich finde, der Mensch ist ein selbstbewusstes Wesen, was keine Befehle braucht, was aber auch keine Befehle an andere weitergeben sollte. Und da denke ich, das sollte auch eine Utopie sein, der wir zustreben, dass es eben kein Befehl- und Gehorsamsystem gibt, dass du nicht auf Befehl jetzt dich in deinen Panzer setzt und dann nach Russland fährst und dort Menschen umbringst, sondern dass du sagst, nein, ich verweigere mich.
Genau das würde ich dich korrigieren. Ich würde das nicht als Utopie beschreiben, weil Utopie bedeutet, dass das ein Traum ist, der nicht wahr wird. Weil ich sehe aber meine Arbeit darin, das muss wahr werden. Das muss unser Ziel sein, dass
wir eine solche Utopie. Gesellschaft.
Also da müssen wir ran. Und ich finde auch genau das, was du gesagt hast, ich finde das super. Wir müssen.
Das ist zu geil. Das ist einfach zu gut. Wow. Das ist wirklich. Wow. Ich bin wieder einmal sprachlos. Das zweite Mal heute schon in der Reaction. Das ist wirklich. Also, ich meine, man muss wirklich sagen, ne, für dieses ganze moderne Image, was die Bundeswehr sich geben will, der Typ passt wirklich perfekt da rein.
Ja,
und
ja,
also das so explizit auszuformulieren. Und ich meine, ne, wenn man vergessen wird, dass der Typ Soldat ist, dann könnte man tatsächlich denken, der ist, was weiß ich, so ein linker Hippie. Also,
das ist wirklich krass. So als wäre der aus so einer Werbetafel von der Bundeswehr so rausgelaufen. Du guckst dir die Werbetafel an und dann kommt der Typ raus und erzählt dir exakt das, was auf dem Werbeplakat steht.
Aber auch dieses, sorry, da muss ich dich korrigieren, eine Utopie heißt, das ist nicht zu erreichen, wir haben bloß eine Träumerei.
Aber das war stark.
Ich mit dem deutschen Militär möchte das wahr machen.
Das ist aber rhetorisch echt stark so. Also ich fand auch wieder Bernds Punkt gut. Ich fand das halt toll, dass er da, das haben wir auch, das finde ich auch gut, dann auch mal so einen Ausblick zu geben. Also dass man halt auch so ein Ziel in sowas formuliert, wo man eigentlich hin möchte und was eigentlich schön wäre, finde ich ja auch erstmal gut. Also es darf dann halt nicht so abgehoben werden, was natürlich auch immer die Gefahr ist, dass man halt auch das argumentieren kann fürs Jetzt und so. Aber das war jetzt nicht scheiße oder so.
Auch durch Vorbild dort auch in der Welt präsent sein. Wir müssen unserer Verantwortung nachkommen, aber das können wir halt nicht, wenn wir 80 Millionen Militaristen erzogen haben.
So, dann erstmal Friedensfaust.
Also ich denke, also meine Einstellung hat sich da jetzt nicht großartig geändert. Jeder Mensch, auch jeder Soldat ist ein potenzieller Deserteur und Kriegsdienstverweigerer. Und ich strebe weiter nach einer gewaltfreien, herrschaftslosen Gesellschaft. Ich würde mich auch freuen, tatsächlich mit ihm noch weiter öfter mal ein Bierchen zu trinken und zu diskutieren. Ohne Uniform allerdings. Ich hasse Uniform.
Ich ziehe die gerne aus. Es hat sich für mich vieles bestätigt. Genauso stelle ich mir eine zivilisierte, friedliche, gebildete Gesellschaft vor und kann da meinem Gegenüber nur zustimmen. Wir müssen darauf hinarbeiten, dass der Erste Weltfrieden ausbricht. Und wir haben unterschiedliche Wege dorthin, aber ich hoffe auch, dass wir uns dann dort finden, zusammenarbeiten und gemeinsam auf dieses Ziel hinwirken. Also mit Bier nehme ich gerne an. Erste Runde kann auch gerne auf mich gehen.
Also auch gerade diese menschlichen Fragen am Anfang führen einfach dazu, dass man den anderen erstmal als Mensch wahrnimmt und nicht als Gegner. Und ich finde es schon fast eine gewaltfreie Form von Streitgespräch.
Die Welt ist ja nur so, wie man sie selbst wahrnimmt und darum finde ich das immer bereichernd, wenn man da auch andere Eindrücke bekommt.
Ich fand es sehr schön zu sehen, dass da ja auf beiden Seiten einfach eine große Empathie war und ja, ich hoffe, dass ich noch ein paar Gespräche mit ihm führe, bis er dann eben aus der Bundeswehr aussteigt.
Ich durfte heute Teil einer unglaublich spannenden Debatte sein. Wenn dir das auch gefallen hat, dann kannst du einmal hier den Kanal abonnieren. Ansonsten gibt es hier ein weiteres Sag's mir Video oder hier nochmal ein anderes interessantes Video vom Kanal.
Da war allerdings dann irgendwie kein Video zu sehen. Genau, Sadi, die Bundeswehr arbeitet auf den Anarchismus hin, das haben wir heute gelernt. Ja, ich meine, tatsächlich finde ich, also generell dieses Format hat natürlich wieder dieses Ziel gehabt, dann diese Vereinigung zu haben und dann am Ende wieder dieses Friede, Freude, Eierkuchen. Wir hatten eine schöne Diskussion, einen schönen Meinungsaustausch. Ich bin jetzt von meiner Position nicht abgerückt, aber das ist halt auf Augenhöhe ein Gespräch und wir können uns alle schön in den Händen halten, miteinander in einem demokratischen Diskurs halt uns auseinandersetzen und so. Was aber da vielleicht ein bisschen der Unterschied ist, ist, weil diese Antikriegsposition und diese Kriegssabotage, die jetzt von so Pazifismus ausgeht, da ist ja auch ein Teil davon, dass man tatsächlich auf Augenhöhe mit Soldaten und Soldatinnen und auch mit höheren Akteuren im Militär auch redet, um die dann auch davon zu überzeugen, argumentativ und dann halt auch da rauszugehen. Deswegen passt das im Prinzip auch zu der Politik der Graswurzelrevolution, jetzt diese Art von Gespräch zu führen. Und ich denke, die haben das auch schon häufig gemacht in der Vergangenheit. Also Bernd speziell so eine Art von Agitation im Militär oder so. Natürlich ist es jetzt auf einer anderen Ebene, ist mir auch klar. Aber das hatte schon so trotzdem, wenn man das jetzt, wenn man da irgendwas draus positiv ziehen will.
Was sollen die als Pazifisten auch anderes machen, die mit, mit der Faust drohen und dazu zwingen, die Waffen niederzulegen? Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, mit was für einem Bauchgefühl ich jetzt da rausgehen soll. Also auf der einen Seite kann man natürlich, wie gesagt, sehr, sehr froh sein, neben dem, was wir alles durchmachen mussten, jetzt mal vielleicht mit Ausnahme von dem Galileo-Beitrag zu Lützerath an furchtbaren Medienberichten über die Linke. Aber auf der anderen Seite ist es eben wieder genau das und ja, ich tue mir einfach immer damit schwer, wenn jetzt diese doch sehr strukturellen Fragen dann auf diese ethische Ebene viel gehoben wurden. Und ich weiß gar nicht, wie genau ich das jetzt formulieren soll, weil es ist auf der einen Seite eine Grundsatzdiskussion, die da aufgemacht wird. Aber das Problem ist, dass sie wenig dann an so richtig konkreten Beispielen geführt wird. Also man kann ja auch wirklich diese Grundsatzdiskussion, wo das dann später zu überging, zum Militär führen. Aber ich hatte in vielen Punkten das Gefühl, dass der Bundeswehrtyp dann doch noch mal genauer in diese einzelnen Beispiele reingegangen ist und es dann viel eben bei diesem allgemeinen, ja, Militär ist das, bei Bernd geblieben ist. Aber er hätte das, glaube ich, viel stärker noch mal wie mit dem einen Beispiel immer auf die Bundeswehr beziehen müssen, um dann halt auch klar zu widerlegen, weil das war ja auch so ein bisschen das Narrativ von dem Typen. Ja, das stimmt, dass Militär ganz viele schlimme Dinge bedeutet, aber die Bundeswehr ist ja anders, weil sie das in einem ganz anderen Format auch umsetzt und mit einer ganz anderen Leitlinie und ganz viele Einzelaspekte, wie dieser ganz grandiose Rechtsgrundsatz von der Befehlsverweigerung dann eigentlich auch darin angelegt ist, wenn es nicht rechtmäßig ist. Und so konnte das auch in vielen Punkten einfach sehr gut widerlegt werden und deswegen wundert es mich jetzt nicht danach, dass dann auch viele Kommentare, also wie gesagt, es liegt natürlich sicherlich an der starken Pro-Kriegshaltung, die aktuell in Deutschland einfach herrscht mit dem Ukraine-Krieg, als auch dieser rechten Übermacht in den Kommentarspalten. Aber ich glaube, es liegt auch viel wieder an dem Gespräch selber, wie es einfach verlaufen ist oder wie es vielleicht auch geschnitten wurde. Das wissen wir natürlich nicht.
Genau, an dem Format. Das haben ja auch immer wieder Leute geschrieben in den Kommentaren. Wir haben es auch mehrmals schon gesagt. Also ich würde wirklich sagen, Bernd hat das an sich nicht schlecht gemacht. Er hat halt auch konkrete Sachen dabei gehabt, klar, manchmal, aber das ist auch nicht einfach und ich finde, er hat das wirklich insgesamt solide gemacht, so, und ich glaube, es lag dann schon viel eben an dem Schnitt und an dem Format an sich und das gibt mir halt generell zu denken, nochmal, auch weil immer wieder die Frage ist, sollen wir nicht mal irgendwie in so ein Format gehen und so weiter. Man muss sich das dann ganz genau angucken und ich glaube, bei so einem Format, da muss man entweder sagen, okay, ich mache das nicht, weil das halt so populär zugeschnitten ist auf einfach so eine individuelle Ebene und so weiter, dass es halt super schwierig ist, da grundsätzlich zu diskutieren und dann ist halt die Frage, wir können nur verlieren, beziehungsweise es wird uns sehr, sehr, sehr schwer gemacht, das hat man jetzt auch hier gesehen, also Bernd ist ja wirklich von den Genossinnen aus der anarchistischen Bewegung, die man jetzt zu dem Thema unternehmen können, mit der Beste, den wir haben, so, oder einer der Besten auf jeden Fall. Und deswegen denke ich halt, das Zweite, was man vielleicht versuchen könnte, ist damit so komplett zu brechen, dass man halt so, zum Beispiel, wenn man in diesem Format sitzt, da haben wir auch schon mal bei einem anderen Talk das besprochen, ob man es dann schafft, einfach das zu verweigern. Also, dass wenn einem halt die ganze Zeit so persönliche Fragen gestellt werden oder so, dass man einfach sagt, so, was hat das jetzt zur Sache? Also wir wollen doch jetzt halt hier über über Militarismus diskutieren und halt nicht über was ich für Angstzustände halt habe oder so.
Wird halt nicht ausgestrahlt.
Das ja, ist halt das Format. Aber man kann es halt versuchen. Man kann es halt versuchen, ne? Denn vielleicht platzt das dann auch. Aber das wäre jetzt so eine zweite Herangehensweise. Weil wenn man sich da so komplett drauf einlässt, dann ist es fast so, dass man nur verlieren kann.
Ja, ich glaube, ich würde halt nicht sagen, dass das bedeuten muss, dass man da zwangsweise verliert, weil im Endeffekt ist es halt schwer zu sagen, was für eine genaue Agenda verfolgen jetzt die Leute, die hinter diesem Format stecken. Am Ende des Tages ist es natürlich so, dass die anderen Personen, die auch da drin stecken, genauso davon betroffen sind, dass ihre Position da im Endeffekt ja auf eine Gefühlsebene am Anfang gehoben wird und dass das halt gesagt wird, ja, wir müssen uns jetzt hier alle erstmal kennenlernen. Am Ende, es ist natürlich so, dass die radikalen Positionen, die wir vertreten, immer in der öffentlichen Meinung, also in der öffentlichen Meinungsbildung jetzt bei sowas, solange wir keine wirklich große revolutionäre Bewegung haben, natürlich randständig bleiben werden. Ja. Und es auch immer versucht wird, mit halt einfach einzuhegen, dass gesagt wird, ja, das ist ja hier auch, das ist ja spannend, dass wir diese ethischen Wahne haben, die uns immer daran erinnern, ja, wir müssen auch bedenken, dass das alles eine recht unschöne Geschichte ist und dafür sind wir dann auch gut. Dafür ist dann auch so ein Bernd Drucke gut, dass er nochmal den Leuten einredet, ja, es ist auch in vielen Punkten halt irgendwie eine recht blöde Geschichte. Wenn ich mir das jetzt angucke, wie was für explizite Sachen von ihm auch drin geblieben sind, ne? Sicherlich vieles rausgeschnitten, vor allem viele längere Sachen, aber dann scheint es mir nicht so, als wäre es inhaltlich jetzt einfach stark rausgeschnitten, dass er da radikale Sachen sagt, weil er sagt ja sehr radikale Sachen. Das ist eher so das Problem, dass das der Bundeswehrtyp ist perfekt da drin, diese platten Phrasen für diese Jugendgespräche rauszuhauen. Er weiß genau, die Fragen, die Nachfragen, die ihm da von den Jugendlichen gestellt werden, ich möchte jetzt nicht kleinreden, was für Jugendliche auch dann in den Schulen drin sitzen, die sicherlich auch total spannende Nachfragen schon mal ihm gestellt haben, aber gehen wir mal einfach davon aus, es wird viel auch eher sehr einfach gewesen sein. Und da kann er jetzt einfach sehr gut auch emotionale Punkte, einfach formulierte Punkte raushauen auf diese Nachfragen von Bernd. Und der ist halt immer dann eher der, seine Position, die so stark von dem Mainstream abweicht, die auch diese ganze Pro-Kriegshaltung, die aktuell in Deutschland herrscht, in Frage stellt, dann erstmal ausführen muss. Das haben wir beide ja auch gemerkt, das habe ich ja auch gemerkt. Wenn man dann erstmal sagen muss, warte mal, das, was du gerade gesagt hast mit der antikolonialen Bundeswehr, das ist halt kompletter Mumpitz, so. Da muss man erstmal auch ein bisschen sprechen, da muss man ausführen, weil man ist ja auch selber, sagen wir mal, etwas schockiert davon. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was es eher wirklich schwer macht, dann in diese Diskussion mit so einer Person zu reinzugehen.
Was mich auf jeden Fall nochmal interessieren würde im Nachhinein, da werde ich mich auch nochmal erkundigen bei der Graswurzelrevolution, ob die dann festgestellt haben, dass die vielleicht ein paar mehr Abos bekommen haben oder mehr Zugriffe auf die Seite als üblich oder so, weil dennoch ist es ja eine Sache, wo ganz klar dieser Bezug zu der Zeitung hergestellt wurde und wo bei der Masse an Leuten, die das trotzdem mir dann schaut, selbst wenn die meisten Leute sagen, ah, das ist nichts für mich oder so, aber es wird halt auf jeden Fall trotzdem auch Leute geben, die sagen, boah, krass, das ist eine ganz neue Perspektive und das von links und anarchistisch, was ist das überhaupt? Graswurzelrevolution, noch nie gehört. Das heißt, da werden auch Leute hängen bleiben und das ist wieder das Spannende an der Stelle, ob man das dann bemessen kann und wenn das der Fall ist, dann ist es ja trotzdem eine Überlegung wert, dass wenn man dann mit Würde in so einem Format sich gibt, mit Würde da rausgeht und das hat Bernd Drucke auf jeden Fall geschafft, uns da auch vernünftig zu repräsentieren, selbst wenn es sehr, sehr schwierig ist, hat er trotzdem vielleicht damit einige Leute dann auch erreichen können und aufmerksam machen können auf unsere Position und unsere Projekte. Und in dem Sinne, ja, Clap für Bernd Drucke. Vielen lieben Dank, dass du uns dieses Video dann trotzdem beschert hast und dich damit Würde unsere Ideen und unsere Positionen vertreten hast. Das ist schon viel, 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 viel wert in Anbetracht dessen, was wir hier schon alles gemeinsam ertragen mussten, ja.
Hey, vielleicht sollten wir dann auch da reingehen, dann wird das vielleicht auch mal was mit den 4000 Abos auf Instagram. Ja. Ja, in dem Sinne würde ich auch sagen, beenden wir das für heute. Es war, wie du schon gesagt hast, nicht so schlimm wie das, was wir alles vorhatten. Wir danken auf jeden Fall auch nochmal für allen, die heute da waren und uns auch noch im Zuge dessen dann unterstützt haben. Ja, würde ich von mir auch behaupten. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich mich in dem klassischen Sinne, wie das da verstanden wird, als Pazifist bezeichnen würde. Aber ja, also ich würde persönlich jetzt auch Bernd raten, falls ihm nochmal die Kopfbedeckung weggenommen wird, nimm einen Regenschirm mit und zeig es dem Rüpel. Ja. Und in diesem Sinne sage ich dann auch nochmal vielen Dank an euch alle heute. Vielen Dank für die Unterstützung und auch von mir vielen Dank an Bernd, falls du das noch anschaust. Hast dich auf jeden Fall gerade gemacht.
Dann in dem Sinne, Glück auf und auf bald. War schön.
Glück auf.